Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir dafür, denn du bist unvergleichlich gut, wie wir eben gesungen haben. Du bist mein Retter, mein Erlöser, unser Retter, unser Erlöser. Und dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass wir heute Morgen wieder einen frischen Blick auf deine Rettungstat, auf dein Rettungshandeln erhaschen dürfen und unsere Herzen davon berührt werden, zu dir hingezogen werden durch das, was du für uns getan hast, dass wir die Gnade, die du uns erwiesen hast, ganz neu begreifen, als wäre es zum allerersten Mal, dass wir diese Gnade begreifen und darauf antworten mit einem Leben des Lobpreises und der Anbetung. Amen. Die Fußballfans unter uns wissen, dass heute Abend das Endspiel der Weltmeisterschaft auf dem Plan steht und das endet heute und dann enden auch die Spielanalysen nach dem Spiel. Ich finde das immer sehr interessant zu beobachten, wie nach dem Spiel oft auch eine Frage diskutiert wird, nämlich war der Sieg oder die Niederlage verdient? Es scheint so, als gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, dass es die Mannschaft verdient hat zu gewinnen, die besser gespielt hat. Alles andere empfindet die Fußballwelt als ungerecht. Als England gegen Argentinien im Halbfinale verloren hat, schrieb mir ein englischer Freund über die Niederlage der Engländer, sie haben gegen das bessere Team verloren. Als guter Sportsmann konnte er die herausragende Leistung der Argentinier und besonders eines Spielers würdigen. Aber hätte Argentinien durch zwei Fehlentscheidungen des Schiedsrichters und nicht durch Kampfgeist, Moral oder Taktik gewonnen, dann wäre der Aufschrei nach dem Spiel groß gewesen und nicht wenige hätten von nicht verdient oder Ungerechtigkeit gesprochen. Während der WM hat auch ein Spieler, Jude Bellingham, nach dem 0-0 gegen Ghana den Preis gewonnen, der beste Spieler des Spiels gewesen zu sein. Und er wurde da nach dem Spiel darauf angesprochen und ihm war das fast unangenehm. Er wurde dazu befragt und er hat gesagt, ich habe das nicht verdient. Einer der Verteidiger des gegnerischen Teams hätte das viel mehr verdient gehabt als ich. Sie haben so gut verteidigt. Der Fußball zeigt also sehr schön, dass wir alle einen Sinn für Gerechtigkeit in uns tragen, der nicht verletzt werden darf. Wenn dieser Sinn so einigermaßen gut funktioniert, wie er sollte, dann können wir es nicht ausstehen, wenn das schlechtere Team im Fußball gewinnt, wenn jemand, der Böses tut, unbescholten davonkommt oder wenn jemandem, der gut ist, Böses widerfährt. In unserem heutigen Bibeltext wird dieses Gerechtigkeitsempfinden sehr weit strapaziert. Denn wir sehen, wie ein gerechter Mann völlig zu Unrecht bestraft wird, wie ein guter und gottesfürchtiger Mann leidet. Sodass wir uns einmal mehr fragen, Gott, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du diese Ungerechtigkeit geschehen lassen? Ich lese mit uns Markus 14, die Verse 53 bis Kapitel 15, Vers 15. Und wir haben vergessen, diese Hefte auszuteilen. Vielleicht kann jemand noch mal kurz vor die Tür gehen. Vielen Dank. Da haben wir nämlich ein paar Hefte für das Markus-Evangelium und wir verteilen die noch kurz, weil bei so einem langen Text ist es gut, wenn man den Text dann auch mitverfolgen kann. Super, vielen Dank euch. Ich glaube, jetzt sind die meisten ausgerüstet mit einem Bibeltext. Also Markus 14 ab Vers 53. Da lesen wir, Jesus wurde zum Palast des Hohen Priesters gebracht, wo sich alle Hohen Priester, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer versammelten. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Währenddessen suchten die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würde, ihn zum Tod zu verurteilen, doch sie fanden nichts. Es sagten zwar viele falsche Zeugen gegen Jesus aus, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Schließlich standen einige falsche Zeugen auf und sagten, Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand errichtet wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen aufrichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Da erhob sich der hohe Priester, trat in die Mitte und fragte Jesus: Hast du nichts zu diesen Anklagen zu sagen? Wie stellst du dich dazu? Aber Jesus schwieg und sagte kein Wort. Darauf fragten ihn der hohe Priester noch einmal: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Da riss der hohe Priester sein Gewand am Halssaum ein und rief: Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn mit Fäusten und sagten: Na, wer war es, du Prophet? Auch die Wachen schlugen ihm ins Gesicht. Während sich Petrus noch unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des hohen Priesters vorbei. Als sie Petrus wahrnahm, der sich am Feuer wärmte, sah sie ihn genauer an und meinte: Du warst doch auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Doch Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Ich verstehe überhaupt nicht, was du willst, und ging in den Vorhof hinaus. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn sah, fing sie wieder an und sagte zu denen, die herumstanden: Das ist einer von ihnen. Doch Petrus stritt es wieder ab. Kurz darauf fingen auch die Umstehenden an: Sicher gehörst du zu ihnen. Du bist doch auch ein Galiläer. Da begann Petrus zu fluchen und schwor: Ich kenne den Mann überhaupt nicht, von dem ihr hier redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum 2. Mal, und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Da stürzte er hinaus und weinte. Früh am nächsten Morgen traten die hohen Priester mit den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern, also der ganze Hohe Rat, zusammen und fassten den offiziellen Beschluss gegen Jesus. Dann ließen sie ihn fesseln, führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Daraufhin brachten die hohen Priester viele Beschuldigungen gegen ihn vor. Doch Pilatus fragte ihn noch einmal: Hast du nichts dazu zu sagen? Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Aber zu seinem Erstaunen sagte Jesus kein Wort mehr. Nun war es üblich, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen einen Mord begangen hatte. Als nun die Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und von ihm verlangte, wie üblich, einen Gefangenen zu begnadigen, fragte er sie: Soll ich euch den König der Juden losgeben? Er wusste ja, dass die hohen Priester ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatten. Doch die hohen Priester hetzten die Menge auf, lieber die Freilassung von Barabbas zu fordern. Wenn ich den freilasse, sagte Pilatus, was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Kreuzigen, schrien sie. Aber warum, fragte Pilatus, was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien nur noch lauter: Kreuzige ihn! Pilatus wollte die Menge zufriedenstellen und gab ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er mit der schweren Lederpeitsche geißeln und übergab ihn dann den Soldaten zur Kreuzigung. Ich habe heute 2 Dinge in dieser Predigt vor. Zuerst einmal möchte ich euch zeigen, dass es ein himmelweites Missverhältnis gibt zwischen dem, wer Jesus ist und was ihm zugestanden hätte, und dem, was er tatsächlich bekommt. Und ich möchte, dass wir gemeinsam zu dem Schluss kommen: Jesus hatte nicht verdient, so zu leiden. Und im 2. Schritt möchte ich dann der Frage nachgehen, warum das so war. Warum musste Jesus dieses Ausmaß an Leiden und Unrecht ertragen? Aber erstmal zu dem, dass Jesus erleiden muss, was er nicht verdient hat. Wir sehen das zumindest an 3 Stellen in diesem Text. Hier ist das erste: Jesus wird als Unschuldiger zum Tod verurteilt. Jesus wird als Unschuldiger zum Tod verurteilt. Gleich 2-mal steht Jesus in diesem Abschnitt vor Gericht. Einmal vor dem religiösen Gericht, dem Hohen Rat, und dann noch einmal vor dem weltlichen Gericht, vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus. In Vers 55 lesen wir, dass der Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus suchte, die es erlauben würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Was sollte ein Gericht eigentlich tun? Die Wahrheit suchen, um dann ein gerechtes Urteil zu fällen. Aber hier stand das Urteil schon fest. Jetzt musste nur noch die benötigte Beweisführung gefunden werden. Das klingt nicht nach einem fairen Gerichtsprozess. Jesus wurde hier vor Gericht gestellt, oder Jesus wurde hier nicht vor Gericht gestellt, weil er tatsächlich etwas verbrochen hatte, etwas Unrechtes getan hatte, sondern weil der Hohe Rat von Anfang an die Absicht hatte, ihn umzubringen. Und dann lesen wir diesen einen kleinen Satz: Doch sie fanden nichts. Sie fanden nichts. Jesus hatte nichts getan, was die Todesstrafe oder überhaupt eine Strafe rechtfertigen würde. Deshalb konnten sie auch nichts finden. Er war vollkommen unschuldig. Es gab zwar Zeugen, die gegen Jesus aussagten, aber es waren, wie wir lesen, falsche Zeugen und ihre Aussagen waren auch widersprüchlich. Pilatus kommt übrigens zu genau demselben Urteil. In Kapitel 15, Vers 10 lesen wir, Pilatus wusste ja, dass die hohen Priester ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatten. Aus Neid hatten sie ihm ausgeliefert. Und als die Menge schon die Kreuzigung Jesu forderte, fragte er, Vers 14, aber warum, was hat er denn verbrochen? Auch Pilatus findet keine Schuld an Jesus. Während die jüdischen Führer Jesus aus Neid umbringen wollen, ließ Pilatus es aus Feigheit geschehen. Er wollte die Menge zufriedenstellen. Populär zu sein, beliebt zu sein bei den Menschen, war ihm wichtiger, als für die Wahrheit einzustehen. Deshalb musste Jesus sterben, aber verdient hatte Jesus die Kreuzigung nicht. Aber das ist nicht das Einzige, wo Jesus nicht das bekommt, was ihm eigentlich zugestanden hätte. Zweitens, Jesus wird als Messias abgelehnt und verworfen. Während beider Gerichtsprozesse spricht Jesus eigentlich kaum, er sagt eigentlich gar nichts. Zweimal lesen wir, dass er auf die Anklagen nichts erwiderte. Wir haben vorhin diesen Text aus dem Jesaja-Propheten gelesen, einen Text, der hunderte Jahre vor diesen Ereignissen geschrieben wurde, vorhergesagt wurde. Und wir sehen, dass sich in dem, was hier passiert, diese Verheißung des Leidenden auf diesen leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53 erfüllt. Da lesen wir zum Beispiel in Vers 7, er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Das ist das, was hier passiert. Einmal jedoch meldet Jesus sich in beiden Verhören zu Wort, nämlich dann, als er nach seiner Identität gefragt wird. In Vers 61 fragen die jüdischen Autoritäten ihn, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Auch Pilatus stellt ihm dieselbe Frage eigentlich in Kapitel 15, Vers 2. Bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Jesus lässt hier überhaupt keinen Zweifel darüber aufkommen, wer er ist. Niemand kann danach sagen, ach, das haben wir nicht gewusst. Das wurde uns nicht gesagt, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Es mangelte nicht daran, dass die Wahrheit nicht ausgesprochen wurde, sondern daran, dass diese Wahrheit nicht angenommen wurde. Natürlich stellen die Juden diese Frage nicht aufrichtig, sondern der hohe Priester möchte Jesus eine Aussage entlocken, mit der er dann die anderen auf Jesus aufhetzen kann. Aber nichtsdestotrotz bezeugt Jesus hier seine wahre Identität. Er ist der von Gott gesandte Messias. Er ist der gesalbte König, der in den Schriften verheißen war. Er ist der Sohn des Hochgelobten, der Sohn Gottes. Aber er erfüllt diese Messias-Berufung ganz anders, als erwartet war. Nicht durch Macht und Schwert, sondern durch Schwachheit und Leiden. Und anstatt sich ihm zu unterwerfen, ihn als König anzunehmen, ihm zu huldigen, ihm zu dienen, all das wäre ja angemessen, eine angemessene Reaktion. Er hätte das verdient gehabt als Messias. Tun die Leiter des jüdischen Volkes das genaue Gegenteil. Sie verwerfen ihn, sie lehnen ihn ab, sie spucken ihn an und sie schlagen ihn mit Fäusten. Dieser Text zeigt uns eigentlich eine große Ironie. Sie beschuldigen Jesus der Gotteslästerung, aber eigentlich sind sie es, die Gott lästern, weil sie Gott in menschlicher Gestalt vor sich haben und ihm ins Gesicht spucken. Auch darin sehen wir, dass Jesus nicht das bekommt, was er verdient gehabt hätte. Aber wir sehen es noch an einer dritten Stelle, bei der Verleugnung des Petrus. Wir singen manchmal dieses Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und da singen wir über Jesus als unseren Freund. Kannst du dir einen besseren Freund vorstellen als Jesus? Einen treueren und verlässlicheren Gefährten als ihn? Jesus ist der beste Freund, den man haben kann. Für seine Freundschaft und seine Liebe zu Petrus hätte er verdient gehabt. Es wäre richtig gewesen, dass Petrus diese Liebe und Treue erwidert mit Loyalität und Treue. Aber wir sehen hier, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Während Jesus drinnen befragt wird, wird Petrus draußen befragt. Dreimal wird er gefragt, ob er Jesus kennt und zu ihm gehört. Und dreimal streitet er es ab. Und beim dritten Mal verflucht er sich sogar selbst und schwört dann mit einem Schwur, ich kenne den Mann überhaupt nicht, von dem ihr hier redet. Was richtig gewesen wäre, was Jesus verdient gehabt hätte, das sehen wir eigentlich in dem Text davor, wo die Jünger Jesus die Treue geschworen haben. Und sie haben zu ihm gesagt, nie, nie, niemals werden wir uns von dir distanzieren. Niemals werden wir das tun. Auch wenn wir dafür sterben müssten, würden wir an deiner Seite bleiben. Das wäre das gewesen, was dieser Freund Jesus von seinen Gefährten verdient gehabt hätte. Aber mit der gleichen Nachdrücklichkeit und Eindringlichkeit, mit der Petrus zuvor Jesus die Treue geschworen hat, schwört er hier, dass er ihn nicht einmal kennt. Anstatt sich selbst zu verleugnen, das heißt wahrscheinlich einen Preis dafür zu zahlen, dass er zu Jesus gehört, verleugnet er Jesus und sagt sich los von ihm, dem treuesten Freund, den man haben kann. Wir können also drittens sagen, als Freund hätte Jesus Treue verdient, aber er bekommt Treulosigkeit. Das ist also der große Widerspruch, den wir in diesem Textabschnitt finden. Jesus bekommt nicht, was er verdient gehabt hätte, sondern er bekommt genau das Gegenteil. Als Gerechter hätte er den Freispruch verdient, aber er bekommt Verurteilung. Als König hätte er Ehre und Anerkennung verdient, aber er bekommt Ablehnung und Spott. Als Freund hätte Jesus Treue und Liebe verdient, aber er bekommt Treulosigkeit und Verrat. Markus möchte, dass wir diesen krassen Widerspruch sehen und uns fragen, warum? Warum musste der Sohn Gottes, der Gerechte, all das erleiden und am Ende sogar sterben? Und dazu kommen wir jetzt im zweiten Punkt. Natürlich gibt es viele andere Stellen in der Bibel, die auf diese Frage eingehen und uns erläutern und uns erklären, warum Jesus leiden musste. Aber selbst in diesem Text finden wir einen Wink mit dem Zaunfall, der uns in die richtige Richtung weist. Ab Kapitel 15, Vers 6 wird uns von einem Brauch zu der damaligen Zeit berichtet, der es dem Volk erlaubte, einen Verbrecher zu begnadigen. Und wir erfahren, dass zu der Zeit ein gewisser Barabbas einsaß, der tatsächlich ein todeswürdiges Verbrechen begangen hatte. Er hatte nämlich bei einem Aufstand einen Mord begangen, einen anderen Menschen das Leben genommen. Und genau dieser wird anstelle von Jesus freigelassen. Jesus hätte freikommen müssen und Barabbas hätte sterben müssen. Aber ihr Schicksal wird miteinander vertauscht. Jesus nimmt den Platz von Barabbas ein, Barabbas nimmt den Platz von Jesus ein. Und darin haben wir einen Hinweis, was es mit dem Leiden und Sterben Jesu auf sich hat. Er erleidet nicht, was er verdient hat, sondern er erleidet, was wir verdient haben. Sein Leiden und sein Sterben ist ein stellvertretendes Leiden und Sterben. Er nimmt auf sich, was wir verdient gehabt hätten, damit wir das empfangen können, was er verdient hatte. Er nimmt unsere Verurteilung auf sich, damit wir seinen Freispruch empfangen können. Das ist das große Geheimnis des Evangeliums, das Martin Luther als fröhlichen Wechsel oder wunderbaren Tausch bezeichnet hat. Jesus bekommt nicht, was er verdient gehabt hätte, sondern das genaue Gegenteil, damit wir nicht das bekommen müssen, was wir verdient haben, sondern das genaue Gegenteil. Eine Sache vielleicht noch zu Barabbas. Er hat einen wirklich interessanten Namen. Abba, wie manche von euch wissen, heißt Vater und Bar heißt Sohn. Er heißt also Sohn des Vaters. Es wäre wie, wenn er Adam heißen würde, Mensch. Und ich finde das interessant, weil wir alle Sohn oder Tochter eines Vaters sind. Wir alle sind ein Barabbas oder eine Barabbine. Wir alle sind, so wie er, an unserem Nächsten schuldig geworden, haben die Gebote Gottes gebrochen und haben eine Strafe verdient. Vielleicht nicht vor dem weltlichen Gericht unseres Landes, weil wir nicht mit den Gesetzen unseres Landes in Konflikt geraten sind, aber vor dem göttlichen Gericht schon. Ich denke, dass Markus will, dass wir zwei Gedankenschritte vollziehen. Erstens, dass wir uns darüber wundern, warum der Sohn Gottes derart leiden musste. Und dann zweitens, dass wir sein Leiden in einem größeren Zusammenhang stellen und begreifen. Jesus hat stellvertretend für andere gelitten. Wie er selbst auch in Markus 10, Vers 45 angekündigt hat. Da lesen wir, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Es gab keinerlei eigene Interessen, die Jesus verfolgt hat, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und dass wir uns dann fragen, gehöre ich zu diesen vielen? Beziehungsweise will ich zu diesen vielen gehören, für die Jesus sein Leben gegeben hat? Das Leiden und Sterben Jesu gilt auch uns, wenn wir an ihn glauben, wenn wir anerkennen, ja, Jesus, eigentlich hätte ich die Strafe verdient, die du getragen hast. Eigentlich hätte ich eine Strafe für meine Sünde verdient. Aber du bist gekommen, um sie auf dich zu nehmen und mir dann deinen Freispruch zu schenken. Das Leiden und Sterben Jesu gilt auch uns, wenn wir sagen, ich bin ein Barabbas. Sei du mein Jesus. Wir sollen also verstehen, hinter dem unschuldigen Leiden Jesu steht ein göttlicher Erlösungsplan. Ich möchte uns noch zwei Aussagen von Petrus vorlesen. Dem Petrus, der Jesus hier verraten hat, aber der später von Jesus wiederhergestellt wurde. Hier in diesem Text sehen wir schon, wie Petrus bereute, was er getan hat. Und dann gibt es nach der Auferstehung eine wunderbare Begegnung zwischen ihm und Jesus, wo Jesus ihm wieder begegnet und ihn wiederherstellt. Die erste Aussage von Petrus, die uns erklärt, was es mit diesem Leiden auf sich hat, wo Petrus zusammen mit Johannes die theologische Bedeutung dieser Ereignisse erklärt, finden wir in Apostelgeschichte 4. Dort wird eigentlich das, was hier passiert in Kapitel 14 und 15, dann gedeutet und erklärt. Und in Kapitel Apostelgeschichte 4, Vers 26, betet Petrus zu Gott und betet da, die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt in Jerusalem Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Etwas Ähnliches sagt er auch in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2. Und er erklärt hier, dass Leiden und Sterben des Messias entspricht dem Plan Gottes, durch den er Erlösung für uns gebracht hat. Später, das ist die zweite Stelle, schreibt Petrus einen Brief an die christlichen Gemeinden und im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18, lesen wir folgende Aussage: Auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können. Warum ist der Gerechte für die Ungerechten gestorben? Um uns zu Gott zu führen, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen, um diese Beziehung möglich zu machen. Das ist die Antwort auf die Frage oder auf diesen großen Widerspruch, warum Jesus etwas erleiden musste, was er nicht verdient hatte, damit wir bekommen können, was wir nicht verdient haben. In dem Leiden Jesu werden die Barmherzigkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes aufs Wunderbarste miteinander vereint. Es ist reine Gnade, dass wir als Ungerechte freigesprochen werden. Und doch gibt Gott seine Gerechtigkeit nicht auf. Sünde und Rebellion gegen ihn werden bestraft, jedoch nicht an uns, sondern an seinem eigenen Sohn. Wie sollten wir auf diese Gnade Gottes antworten? Was sollten wir als Reaktion zeigen, wenn wir diese Gnade verstehen? Ich würde sagen, indem wir Gottes Gnade als ein Geschenk annehmen. Und da frage ich dich, hast du das schon getan? Hast du schon gesagt, ja, Jesus, ich will das annehmen, was du für mich getan hast? Und ihm dann immer wieder für seine Gnade danken, Tag für Tag, dass wir nicht nachlassen, Gott zu danken. Gott, ich habe nicht das bekommen, was ich verdient gehabt hätte, sondern ich habe deine Gnade empfangen und ich danke dir dafür. Und ihn dann auch darum zu bitten, dass diese Gnade unser Leben umgestaltet. Es fängt an bei unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Wie können wir zum Beispiel in einer Beziehung zu anderen Menschen je wieder unbarmherzig sein, ungnädig sein, wenn wir selber eine solch große Gnade erfahren haben, wie sie uns hier beschrieben wird? Wie können wir auf unser Recht beharren? Ich habe Recht, wenn wir sehen, wie Jesus all seine Rechte aufgegeben hat, um uns Gnade zu schenken. Es geht auch weiter, wie diese Gnade unser Leben verändert bei unserer Herzenshaltung gegenüber den Umständen unseres Lebens. Wie können wir bitter werden und rummosern und meckern über all das, was nicht gut läuft oder vermeintlich nicht gut läuft, wenn wir begreifen, dass es uns in Jesus Christus viel, viel, viel besser geht, als wir es je verdient gehabt hätten? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wie das jemand gesagt hat, wenn er gefragt wird, wie geht es dir? Besser, als ich verdient habe. Besser, als ich verdient habe. Wenn wir in Jesus Christus sind, dann geht es uns besser, als wir verdient haben. Und dann drittens, unsere ganze Lebensausrichtung überhaupt. Wie können wir weiter für uns selbst leben, als wären wir das Ziel unseres Lebens, wenn wir Gott so viel zu verdanken haben? Das ist die Gnade Gottes, die uns und unser Leben verändern möchte. Und es gibt nichts, was so mächtig ist, Menschen von Grund auf zu verändern und zu erneuern, wie diese Gnade Gottes. Möge diese Gnade Gottes mit uns allen sein und uns neues Leben in Christus schenken und uns dann auch verändern und uns ihm gleich machen. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für diesen wunderbaren Tausch, für diesen fröhlichen Wechsel, den du für uns vollzogen hast, dass Jesus auf sich genommen hat, was wir verdient gehabt hätten, damit wir bekommen können, was er verdient gehabt hat. Herr, das ist zu tief und zu groß und zu wunderbar, ganz zu ergreifen, aber wir bitten dich darum, dass unsere Herzen es mehr und mehr ergreifen und wir erfasst werden und überwältigt werden von der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die uns widerfahren ist, wenn wir an Jesus Christus glauben. Bitte schenk uns, dass wir nicht kalt gegenüber dieser Gnade werden, sondern dass wir sie bewusst Tag für Tag uns vor Augen führen, daran denken und Gott dir dafür danken. Und dass wir dann immer wieder neu fragen, Herr, wie möchtest du mich verändern? Wie möchtest du mein Leben umgestalten, dass deine Gnade wirklich die verändernde Kraft in meinem Leben ist? Herr, all das soll geschehen zu deiner Ehre, damit dein Ruhm und deine Ehre gemehrt werden und alle Menschen erkennen, wie wunderbar und groß du als Erlöser bist. Amen. Ja, wir wollen jetzt antworten auf das, was wir gehört haben, mit einem Lied, das genau diesen Tausch noch einmal beschreibt und auch etwas von der Antwort zeigt, die wir geben möchten.